Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Dass sexueller Missbrauch nicht nur ein Problem der katholischen, sondern auch der evangelischen Kirche ist, wissen wir seit Anfang 2024. Da wurde die erste bundesweite Studie zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs bei den Protestanten vorgestellt. Die darin kommunizierten Zahlen waren weit höher als bisher vermutet. Ich gebe zu, auch ich unterlag dem Irrglauben, dass dieses Problem vor allem bei den zölibatären Katholiken virulent wäre. Selbstverständlich stütze ich mich bei diesem Podcast auf einen Presseartikel. Er ist von Jana Stegemann und Annette Zoch aus der SZ vom 26. Januar 2024. Der Titel lautet Perfide und grausame Gewalt. Mindestens 2200 Menschen waren laut einer Studie in der evangelischen Kirche von sexuellem Missbrauch betroffen, wahrscheinlich sogar sehr viel mehr. Die Glaubensgemeinschaft bittet um Entschuldigung, doch vielen reicht das nicht. Hier der Artikel in Auszügen. Das Narrativ, in den evangelischen Kirchen gebe es weniger Betroffene sexualisierter Gewalt als in der katholischen Kirche, wird sich nicht mehr halten lassen, sagt die Betroffene Katharina Kracht. Die Forschenden um Martin Watzlawick von der Hochschule Hannover geben ihr kurze Zeit später mit Zahlen recht. Das von der evangelischen Kirche in Deutschland, kurz EKD, beauftragte Forscherteam hat am Donnerstag in Hannover die erste große bundesweite Studie, 880 Seiten lang, zu sexuellem Missbrauch in evangelischer Kirche und Diakonie vorgestellt. In den Dokumenten wird von mindestens 2.225 Betroffenen und 1.259 mutmaßlichen Tätern gesprochen. Das ist laut den Forschern jedoch nur die Spitze der Spitze des Eisbergs. Es ist ein Erdbeben heftigster Stärke für die EKD. Die evangelische Kirche und die Diakonie steht erst am Anfang ihrer Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt, sagt Studienleiter Martin Watzlawick. Deutlich wird dabei, das Selbstbild der evangelischen Kirche als der vermeintlich besseren Kirche in Abgrenzung zu den Katholiken stand dem Umgang mit sexualisierter Gewalt in den eigenen Reihen lange im Weg. Die evangelische Kirche bezeichne sich als partizipativ, hierarchiearm und progressiv. Doch genau dies habe in vielen Fällen dazu geführt, dass interne Fehler und die eigene Machtstruktur nicht kritisch hinterfragt wurden. Erst nach 2018 habe man in den Reihen der evangelischen Kirche erkannt, dass Missbrauch kein rein katholisches Problem sei. Betroffene berichten von einem evangelischen Modus der Selbstüberhöhung und einer Atmosphäre der Geborgenheit und Sicherheit, von einer imaginierten Idealgemeinschaft, für die eine Kultur der Konfliktvermeidung wesentlich sei. Betroffene würden zudem regelmäßig mit dem Wunsch konfrontiert, ihren Tätern vergeben zu müssen. Wenn sie das nicht tun, werden sie ausgeschlossen. Schuld als prinzipiell nicht auflösbarer Zustand kann offenbar im evangelischen Selbstverständnis nicht ausgehalten werden, schreiben die Forscher in ihrer Studie. Statt sich Betroffenen ehrlich zuzuwenden, hat die Kirche laut der Studie offensichtlich dann einen Antagonismus aufgemacht von ihr gegen uns. Betroffene werden nicht als der evangelischen Gemeinschaft zugehörige, wissende Subjekte anerkannt, sondern als Gruppe markiert, die der Kirche und Diakonie gegenübersteht. Die Deutungshoheit über Tat und mögliche Bestrafung behält stets die Kirche. Nicht die sexuellen Übergriffe werden als Problem gesehen, sondern das Benennen sexualisierter Gewalt. Wenn Eltern zum Beispiel in evangelischen Kitas Fälle sexualisierter Gewalt meldeten, wurde ihnen meist nicht geholfen, sondern sie wurden diffamiert und delegitimiert, schreiben die Forschenden. So wurden entschuldigend biografische oder soziale Aspekte ins Feld geführt, dass das Kind zum Beispiel bei einem alleinerziehenden Elternteil aufwachse. Auch wurden die durch den Missbrauch verursachten seelischen Belastungen, wie zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung, gegen die Betroffenen verwendet. Die Person sei ja so traumatisiert, sie sei nicht wirklich sprechfähig, hieß es dann. Vorliegende Fälle würden vor allem ab, aber nicht aufgearbeitet. Dazu passt, was zahlreiche Betroffene in der evangelischen Kirche erzählen. Sie melden eine Tat in einem bestimmten Kontext, zum Beispiel einer Gemeinde, einem Heim oder einer Schule. Die Kirche reagiert dann möglicherweise darauf, vielleicht gibt es ein Disziplinarverfahren gegen den Täter, vielleicht ein bisschen Geld für die Betroffenen. Aber niemand aus den Landeskirchenämtern kommt je auf die Idee, im Umfeld von Gemeinde, Heim oder Schule nach möglichen weiteren Opfern zu suchen. Die Studie räumt auch auf mit der Annahme, gesamtgesellschaftliche Entwicklungen wie eine Liberalisierung der Sexualmoral in der BRD der 60er Jahre hätten Missbrauch begünstigt. Die Forscher verglichen Daten aus der BRD und DDR und fanden dieselben Muster und Tatkontexte. Um es drastisch auszudrücken, Täter finden überall ihre Opfer. Allenfalls nutzen sie die vorliegenden gesellschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen für ihre Zwecke. Aber ursächlich sind sie für Missbrauch nicht. Besonders im Blick auf die Rolle des Pfarrers und der Tatort evangelisches Pfarrhaus. Ich gendere bewusst jetzt nicht, sagt Martin Watzlawick, als er von Pfarrern als Tätern spricht. Beschuldigte Pfarrer hätten ihr besonderes rhetorisches Geschick und die ihnen zugeschriebene theologische Deutungskompetenz häufig als Mittel der Manipulation benutzt. Pfarrer profitieren von den strukturellen Risikofaktoren der evangelischen Kirche, von der Diffusität der Seelsorgebeziehung und der Stellung in der Gemeinde, sagt Watzlawick. Das evangelische Pfarrhaus sei nicht nur kulturhistorisch bedeutend gewesen. Es war nicht nur der Wohnort der Pfarrfamilie, sondern dort vermischt sich Familie und Institution. Es war eine doppelte Absicherung für Pfarrer, die dort Kindern Gewalt angetan haben. Die 3,6 Millionen Euro teure Studie erschüttert die Grundfesten unserer Kirche, sagt die Hamburger Bischöfin und amtierende Ratsvorsitzende der EKD, Kirsten Fehrs. Die höchste leitende Geistliche der evangelischen Kirche stellt auch klar, wir haben diese Studie gewollt, wir haben sie initiiert und wir nehmen sie an. Sie sei persönlich erschüttert, mit welch perfider und grausamer Gewalt unsägliches Unrecht angetan wurde. Auch die Aufarbeitung sei mangelhaft. Wir machen so bestürzend viel falsch. Die evangelische Kirche habe sich als Institution an unzählig vielen Menschen schuldig gemacht. Ich kann sie nur um Entschuldigung bitten, so Fehrs. Detlef Zander sagt als Sprecher der Betroffenen, er hoffe, dass die Studie grundlegende Veränderungen in der EKD anstoßen werde. Als Dachorganisation von 20 Landeskirchen vertritt sie bundesweit 19,2 Millionen evangelische Christinnen und Christen. Der Föderalismus in der Kirche ist ein Grundpfeiler für sexualisierte Gewalt. Er verhindert Aufklärung und Aufarbeitung. Es brauche daher eine übergeordnete Stelle in der EKD und pragmatische Lösungen für die Betroffenen. Es kann nicht sein, dass jede Landeskirche machen kann, was sie möchte. Soweit zu dem Artikel. Was fällt hierbei auf? Damit es klarer wird, habe ich das Thema sexualisierte Gewalt auf Thema reduziert und evangelische Kirche oder Diakonie durch das Wort Organisation ersetzt. Erstens, das Selbstbild der Organisation steht dem Umgang mit dem Thema im Weg. Also das Selbstbild der Organisation ist ein Dreh- und Angelpunkt. Wie wir wissen, gibt es hierbei die nach außen dargestellte Schauseite der Organisation. Das ist das Bild, wie man gerne von außen wahrgenommen werden will. Wie in einem Theater ist es das, was auf der Bühne dargestellt wird. Wie auch ein Theater hat eine Organisation, aber immer auch eine Hinterbühne. Dort passiert einiges, um die Schauseite darzustellen. Die Hinterbühne zeigt eine andere Art von Schauspiel im Inneren des Unternehmens. Im Inneren des Unternehmens wird das Unternehmen von den Mitarbeitenden aber ebenfalls wahrgenommen. Selbstverständlich fallen jetzt Vorder- und Hinterbühne immer zu einem gewissen Grad auseinander. Es gibt nun mal Interne, die außerhalb des Unternehmens wirklich nichts verloren haben. Fallen jedoch die Vorder- und die Hinterbühne zu weit auseinander, kann das im Inneren zu Zynismus der Mitarbeitenden führen. Dann verliert das Unternehmen nach innen, also bei den Mitarbeitenden, seine Glaubwürdigkeit. Im Fall der EKD ist zumindest von den regionalen Führungsetagen das postulierte Selbstbild, das nach außen dargestellt wurde, nicht hinreichend hinterfragt worden, ob es einigermaßen den im Inneren vertretenen Werten entspricht. Nochmal zur Erinnerung. Die Selbstbeschreibung als partizipativ, hierarchiearm und progressiv habe in vielen Fällen dazu geführt, dass interne Fehler und die eigene Machtstruktur nicht kritisch hinterfragt wurden. Die Führung sah also überhaupt keinen Anlass, das zu hinterfragen. Warum auch? Sie wollten alle so sein und haben das auch nach außen und nach innen postuliert, wohl in der Überzeugung, dass dann im Inneren auch so sein, sprich gelebt werden würde. Das mit der Hierarchiearmut ist ja an den Strukturen leicht zu erkennen. Dass eine Hierarchiearmut jedoch auch Gefahren bergen kann, wurde anscheinend nicht bedacht. Wieso sollte man nicht davon überzeugt sein, dass weniger Hierarchie besser wäre? Der Trend geht doch aktuell auch in der Wirtschaft in diese Richtung. Und wenn man progressiv und partizipativ unterwegs sein will, kann ich mir gut vorstellen, dass übergreifende Kontrollen eine eher untergeordnete Rolle spielen. Hey, man ist ja partizipativ unterwegs. Auch geht eine christliche Organisation wahrscheinlich davon aus, dass sich die eigenen Leute an die 10 Gebote und die internen Regeln halten. Hey, weshalb sollte man also groß in ein IKS investieren? Also nicht, dass Sie mich hier falsch verstehen. Ich heiße überhaupt nicht gut, was da passiert ist. Ich möchte nur nach Erklärungen suchen, die in der Organisation begründet sein können. Und so komme ich auch zum zweiten Thema. Das eigene Selbstverständnis führt dazu, dass Whistleblower ausgegrenzt werden. Ich nenne die jetzt einfach mal Whistleblower. Gesetzt den Fall, dass nun jemand Anschuldigungen erhebt, widerspricht das sehr deutlich dem eigenen Selbstverständnis. Wir Menschen sind neurologisch und entwicklungsgeschichtlich als soziale Wesen so aufgestellt, dass es für uns sehr, sehr wichtig ist, Teil einer Gruppe zu sein. Wir hätten früher sonst niemals überlebt. Wir Menschen unterscheiden daher grundsätzlich gerne zwischen denjenigen, die Teil der eigenen Gruppe sind und denen, die es nicht sind. Ausgegrenzt zu werden, hatte entwicklungsgeschichtlich zur Folge, dass die eigene Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich sank. Im Fall der EKD gibt es also die große Glaubensgemeinschaft, innerhalb derer sich die Gruppe der Pfarrer befindet. Wenn nun jemand eine Anschuldigung gegenüber einem Pfarrer vorbringt, dann kommt das einem Angriff auf die Integrität der Gruppe gleich. Menschen schließen gerne auch von sich auf andere, das wissen wir. Weshalb sollte also etwas an so einer Anschuldigung dran sein, wo sich doch ein evangelischer Pfarrer sicherlich an die 10 Gebote halten wird? Solch einer Anschuldigung nachzugehen würde bedeuten, dass das eigene Selbstverständnis nicht zutreffen würde und ein Pfarrer rein theoretisch schuldig sein könnte. Ich erinnere noch einmal an das Zitat aus dem Artikel. Schuld als prinzipiell nicht auflösbarer Zustand kann im eigenen Selbstverständnis der Organisation nicht ausgehalten werden. Statt sich Betroffenen ehrlich zuzuwenden, hat die Organisation einen Antagonismus aufgemacht von ihr gegen uns. Betroffene werden nicht als der Organisation zugehörige wissende Subjekte anerkannt, sondern als Gruppe markiert, die der Organisation gegenübersteht. Nicht die Taten werden als Problem gesehen, sondern das Benennen der Taten. So schlimm das alles ist, so gut passt es jedoch auch ins Bild. Es ist für eine Organisation immer einfacher, eine Störung bzw. eine Anschuldigung zu ignorieren. Dabei ist es egal, ob es sich um einen internen Hinweis oder einen internen Whistleblower handelt. Üblicherweise wird in einem Unternehmen diese Person aus der Organisation entfernt, weil sie sich nicht an die Spielregel des Schweigens gehalten hat. Das passiert häufig und gehört zu den üblichen Vorgehensweisen einer Organisation, einen Konflikt zu lösen. Darüber habe ich mich ja auch mal mit Professor Stefan Kühl in Folge 128 über brauchbare Illegalität unterhalten. Ein Ausschluss aus einer Glaubensgemeinschaft ist allerdings nicht so leicht möglich. Bei den Katholiken kann man ja von der Kirche exkommuniziert werden. Dann kann man zwar weiter glauben, was man möchte und auch wahrscheinlich hingehen, wird aber von Sakramenten ausgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob das in der evangelischen Kirche überhaupt ginge. Google meint, sie könne Einzelne vom Abendmahl rechtlich ausschließen. Aber für in der Praxis wirklich umsetzbar halte ich das nicht. Man könnte ja einfach in eine andere Gemeinde gehen. Faktisch ist, meiner Meinung nach, ein Ausschluss nicht wirklich möglich. Weil ich kann ja glauben, was ich will. Was macht also eine Glaubensgemeinschaft bei einer Anschuldigung, mit der man eigentlich wie folgt umgehen müsste? Sich der Situation annehmen und sich mit der Thematik auseinandersetzen? Und wenn man sich dann aber damit auseinandersetzen würde, dann würde genau das jetzt die Grundfesten des Selbstbilds erschüttern. Es ist also eine wahnsinnig große Herausforderung. Folglich ist es für die Organisation weiterhin einfacher, Betroffene nicht als der Organisation zugehörige wissende Subjekte anzuerkennen, sondern als Gruppe zu markieren, die der Organisation gegenübersteht. Nicht die Taten werden als Problem gesehen, sondern das Benennen der Taten. Die Organisation grenzt also diejenigen aus, die die Beschuldigungen hervorbringen. Gut, dass es keine Hexenverbrennungen mehr gibt. Aus Sicht der Betroffenen ist die Sache aber weiterhin sehr, sehr problematisch. Für solche Fälle gibt es für die Betroffenen vermutlich auch kaum eine zentrale Anlaufstelle, da solche Fälle gemäß Selbstbild ja auch gar nicht auftreten können. Und da es sich um eine Glaubensgemeinschaft handelt, ist dies für die Betroffenen ebenfalls sehr gravierend. Sie teilen weiterhin den Glauben, allerdings wissen sie, dass die Realität nicht mit dem Selbstbild der Glaubensgemeinschaft übereinstimmt. Sie werden ausgegrenzt, obwohl sie den Glauben teilen und ihre Anschuldigungen aus gutem Grund hervorgebracht haben. Sie wollen, dass sich die Realität dem postulierten Selbstbild annähert. Dadurch, dass sie jedoch ausgegrenzt werden, wird ihr eigenes Selbstverständnis in Bezug auf die Glaubensgemeinschaft ebenfalls erschüttert. Kein Wunder, dass das den Konflikt weiter schürt. Anstatt hier gemeinsam an einer Win-Win-Lösung zu arbeiten, verlieren beide Konfliktparteien. Drittens, die Organisation selbst bestimmt über Deutungshoheit und Konsequenzen. Die Deutungshoheit über Tat und mögliche Bestrafung behält stets die Organisation. Beschuldigte hätten ihr besonderes rhetorisches Geschick und die ihnen zugeschriebene Deutungskompetenz häufig als Mittel der Manipulation benutzt. Die durch die Tat verursachten seelischen Belastungen, wie zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung, gegen die Betroffenen verwendet, die Person sei ja so traumatisiert, sie sei nicht wirklich sprechfähig. Üblicherweise gibt es ja mit der judikativen Gewalt eine unabhängige Stelle, die von der legislativen Gewalt strikt getrennt ist bzw. sein sollte. Auch wenn es das Kirchenrecht gibt, wo ich gleich sagen muss, ich kenne mich überhaupt nicht damit aus, gehe ich mal davon aus, dass es hier keine so strikte Trennung wie in einer Demokratie gibt, weil sich ja beides auf die Organisation Kirche bezieht. Das mag aber auch anders sein. Ich möchte nur daran erinnern, dass die Trennung von Funktionen, wie sie ja zum Beispiel bei Finanzdienstleistungsunternehmen vorgeschrieben ist, durchaus ihren Sinn hat. Viertens, die Abarbeitung statt echter Aufarbeitung. Wir haben also den Fall, dass sich im Inneren der evangelischen Kirche bereits alles sträubt, das Thema so aufzuarbeiten, da es die Grundfesten der Organisation betrifft. Ist es dann ein Wunder, dass die vorliegenden Fälle vor allem ab, aber nicht aufgearbeitet wurden? Die Organisation ist also gar nicht darauf vorbereitet, Dinge zu hinterfragen bzw. diese überhaupt hinterfragen zu können, die nicht mit ihrem eigenen Selbstverständnis einhergehen. kann man also den einzelnen involvierten Personen, also den kircheninternen Mitarbeitenden, die das aufarbeiten sollten, einen Vorwurf machen, dass sie dieses riesige Thema nicht angefasst haben, beziehungsweise nicht so angefasst haben, dass es für mächtigen Wirbel sorgt? Ja, der Prophet im eigenen Land und so weiter. Naja, aber das leitet gleich über zu meinem letzten Punkt, Behinderung der Aufarbeitung und Abarbeitung. Aufklärung und Aufarbeitung wurden behindert durch strukturelle Risikofaktoren, Diffusität der Rollen, Zuständigkeiten und Kompetenzen, föderale Strukturen und die Stellung des Beschuldigten. Die strukturellen Risikofaktoren, die Diffusität von Rollen, Zuständigkeiten und Kompetenzen und die föderalen Strukturen ergeben sich alle aus dem eigenen Selbstverständnis der Glaubensgemeinschaft. Sie begründen sich aus der Kultur der Organisation. Auch, dass von einem Pfarrer erwartet werden kann, dass er sich an die 10 Gebote hält und andere nicht missbraucht, erklärt sich hieraus. Dass ein Pfarrer innerhalb der Kirche vermutlich mehr zu sagen hat als eines der Opfer, ist ebenfalls nachvollziehbar. Die Organisation hat also entsprechend ihres eigenen Selbstverständnisses und ihrer Kultur auf die Anschuldigungen reagiert. So traurig das ist, so üblich ist es auch. So, und jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Hätte eine interne Revision etwas reißen können? Aufgrund der strukturellen Probleme glaube ich nicht, dass eine interne Revision, selbst wenn es eine auf oberster Ebene gäbe, in dieser Gemengelage viel hätte bewirken können. Es geht ans Selbstverständnis, es geht an die Kultur. Eine interne Revision hätte viel Zeit in die Aufarbeitung legen müssen und dafür hätte ein echtes Interesse vorhanden sein müssen. Und natürlich auch der Gedanke, dass sowas überhaupt möglich sein kann. Das war aber aufgrund des bisherigen Selbstbilds vermutlich nicht ganz so ausgeprägt. Immerhin wurde die Durchführung der 3,6 Millionen Euro teuren Studie grundsätzlich unterstützt, wahrscheinlich in der Hoffnung, Assurance für eine saubere Weste bestätigt zu bekommen. Das war nun nicht der Fall. Die Grundfesten der Kirche wurden erschüttert. Zur Erinnerung hier ein Abschnitt aus dem Artikel. Die höchste leitende Geistliche der evangelischen Kirche stellt auch klar, wir haben diese Studie gewollt, wir haben sie initiiert und wir nehmen sie an. Die Aufarbeitung sei mangelhaft, wir machen so bestürzend viel falsch. Von daher hoffe ich, dass die EKD nun eine der obersten Ebene direkt unterstellte interne Revision auf- oder ausbaut. Da es leider alles erklärbar und auch nachvollziehbar ist, wie die Misere organisatorisch entstehen konnte, hier einige aus dem Fall abgeleitete Prüfungsansätze für Sie und Ihre Organisation. Steht das Selbstbild der Organisation dem Umgang mit bestimmten Themen im Weg? Welche strukturellen Risikofaktoren liegen in Ihrer Organisation vor? Wie sieht es in Ihrer Organisation mit der Struktur aus? Erlaubt die Struktur, dass Dinge thematisiert werden, die dem Selbstbild oder der Kultur der Organisation widersprechen? Sind in Ihrer Organisation Rollen, Zuständigkeiten und Kompetenzen so aufgestellt, dass die jeweiligen Rollen oder Kompetenzträger auch in der Lage wären, Dinge zu thematisieren, die bisher außerhalb des Selbstbilds der Organisation liegen? Wie ist in Ihrer Organisation der Umgang mit Beschuldigten und mutmaßlichen Opfern? Gibt es da Fälle, in denen manche gleicher als gleich sind? Wird Führungskräften mehr geglaubt als Mitarbeitenden? Ja, und dann habe ich mir die Frage gestellt, was wäre eigentlich, wenn es um Geld ginge? Angenommen, Sie entdecken, dass eine Person in einem Fall Geld veruntreut hat. Würden Sie Ihre Analyse dann auf den einen Fall beschränken? Würden Sie davon ausgehen, das ist bestimmt ein Einzelfall? Oder würden Sie die Analyse ausweiten? Zum Beispiel auf andere Konten, andere Standorte, andere Tätigkeitsbereiche dieser Person. Würden Sie nicht in der Historie zurückgehen, um zu sehen, wann das wo angefangen hat? Würden Sie nicht den Umfang der Veruntreuung feststellen wollen? Komisch, oder? Wenn es ums Geld geht, dann haben wir alle Antworten. Dann wissen wir genau, was zu tun ist, um der Sache auf den Grund zu gehen. Wieso eigentlich? Nur weil es einfacher ist? Weil Abarbeitung einfacher ist als Aufarbeitung? Weil es harte Fakten gibt? Weil man jegliche Zweifel einwandfrei ausräumen kann? Weil die Organisation nicht ihr Selbstbild verändern müsste? Weil die Organisation nicht andere Perspektiven zulassen müsste? Weil dann doch sein kann, was nicht sein darf? Tja, das war's für heute. Lassen Sie uns bitte alle daran arbeiten, dass wir uns für Strukturen, Zuständigkeiten, Rollen, Kompetenzen und Aufarbeitungsmöglichkeiten einsetzen, die auch das Selbstbild und die Kultur unserer Organisation in Frage stellen dürfen. Weil manchmal eben doch sein kann, was nicht sein darf. Vielen lieben Dank. Ich freue mich ganz besonders über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank dafür. Wenn Sie hin und wieder Neuigkeiten von mir erhalten wollen, und ich gebe zu, ich bin da richtig faul, das ist maximal einmal im Monat, dann tragen Sie sich doch gerne für meinen Newsletter auf www.puhani.com ein. Wenn Sie mir eine Nachricht mitteilen wollen, schreiben Sie mir gerne per Mail an info@puhani.com oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, wenn Sie Ihre Absendemailadresse nicht eingeben, ist das Ganze 100% anonym. Dann kann ich Ihnen aber auch nicht persönlich antworten. Ja, teilen Sie diesen Podcast gerne in Ihrer Community oder an andere Interessenten, wenn Sie glauben, dieser Podcast oder diese Folge ist genau das Richtige für diese Person. Ich freue mich über Ihre Rückmeldungen und vielen, vielen lieben Dank. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.